Bevor es mit dieser Folge losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung von Utel. Wie ihr als treue Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts wisst, steht ganz offen gesagt für Transparenz. Transparenz, Fairness und Ehrlichkeit sind auch für unseren Werbepartner Utel sehr wichtig. Utel bietet Cloud-Telefonie und Rufnummern für Unternehmen und lebt das Wort Fairness wirklich. Utel will nämlich ihre Kundinnen und Kunden durch Service binden und nicht durch Verträge, also sozusagen der Good Guy unter den Kommunikationsdienstleistern. Weitere Infos findet ihr im Internet. Ihr müsst bei der Suche nur den Namen richtig schreiben. Y, zweimal U, hartes T, dann E und L. Utel eben. Und warum zwei U im Namen? Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil Utel beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
Es handelt sich nicht bloß um einen Charakter. Also wir sind da nicht einfach zufällig geboren oder sonst etwas als ein glücklicher Franz Ganz, dem nie irgendwas zustößt und sonst etwas, sondern es verlangt auch sozusagen der Vernunft einiges ab, sich auf das Positive und auf den Möglichkeitsraum zu konzentrieren. Auch wenn es in vielen Situationen unendlich schwer fällt, ist es eine Pflicht fortschrittlicher Menschen, die Hoffnung gerade in den Zeiten hochzuhalten, die völlig und gänzlich hoffnungslos erscheinen.
Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt. Mein Name ist Zsolmaz Korsand und mein heutiger Gast ist der Wiener Philosoph und Autor Fahim Amir. Mit ihm spreche ich über giftige Diskurse in Österreich, über die politische Tugend zu hoffen, gerade in düsteren Zeiten, und darüber, was das Füttern von Tauben mit Widerstand zu tun hat und der Massenmilitanz älterer Menschen im öffentlichen Raum.
Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Um Politik geht es auch im Podcast Die Dunkelkammer von und mit Michael Nikbasch. Aber am besten ist wohl, wenn euch das selbst erklärt. Hallo Nick.
Hallo Stefan, ja, danke für die Einladung. Ja und hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Ganz offen gesagt. Ich darf mich kurz vorstellen, ich bin der Host der Dunkelkammer. Das ist ein Podcast, der jeden Freitagmorgen neu erscheint. Inhaltlich beschäftige ich mich mit mächtigen Menschen und da genauer mit der dunklen Seite der Macht. Ja, es geht da um Korruption, es geht um Machtmissbrauch, um politischen Postenschacher, um Steuerhinterziehung, ja, und einiges sonst, das sich Menschen so ausdenken, um sich persönliche Vorteile zu verschaffen. Zugleich soll die Dunkelkammer aber auch aufzeigen, wie journalistische Arbeit in der Praxis funktioniert. Und das erscheint mir umso wichtiger, als die Pressefreiheit leider ein sehr zerbrechliches Gut geworden ist. Ich freue mich auf euren Besuch in der Dunkelkammer.
Wenn euch also der Blick auf die dunkle Seite der Macht interessiert, hört euch unbedingt die Folgen der Dunkelkammer an. Ihr findet Die Dunkelkammer, der Investigativ-Podcast, auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und jetzt zurück zu Ganz offen gesagt.
Hallo Fahim, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für das Gespräch. Bei Ganz offen gesagt gibt es am Anfang immer die Transparenzpassage, woher wir einander kennen und ob du parteipolitisch aktiv bist oder warst. Ich übernehme den ersten Teil. Wir kennen einander über gemeinsame Bekannte, daher duzen wir uns auch. Und die zweite Frage überlasse ich dir. Warst du in der Vergangenheit parteipolitisch aktiv oder bist du es aktuell?
Nein, bin ich nicht. Weder war ich parteipolitisch aktiv, noch bin ich es.
Okay. Ich stelle dich noch einigen Zuhörerinnen und Zuhörern vor, die dich noch nicht kennen. Du bist Philosoph und Autor. Du lehrst an Kunsthochschulen im In- wie Ausland. Du warst in der Vergangenheit auch künstlerisch sehr stark tätig. Dein Buch Schwein und Zeit wurde mit dem Karl-Marx-Preis ausgezeichnet und wurde auch vom ZDF und der Zeit in die Top 10 der besten Sachbücher aufgenommen. Und du diskutierst im Ö1-Podcast Hirn und Amir mit der Philosophin Liz Hirn über philosophische Themen. Und es ist ein bisschen ein ungewöhnlicher Grund, weshalb ich dich eingeladen habe, weil ich hatte einfach Bock, mit einem Philosophen über gesellschaftspolitische Themen, die mir durch den Kopf schwirren, zu sprechen und mit dir alles abzuklopfen, was mich intellektuell wie seelisch beschäftigt. Und es ist vielleicht ein bisschen erratischer als sonst, aber ich glaube, ich kann das unserem Publikum zumuten.
Liebe Tsolmaz, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen und ich finde, das ist ein ganz wunderbarer Anlass, sprechen und diskutieren zu dürfen.
Ich beginne mit einem Thema, womit ich dich eigentlich, also den ich mit dir verbinde und der vielleicht ein bisschen skurril klingt für einige Zuhörer und aber eigentlich sehr viel über unsere Gesellschaft auch aussagt, also wie wir mit auch marginalisierten Gruppen umgehen. Und das ist das sehr ungewöhnliche Thema der Tauben. Ich habe einen sehr tollen Essay von dir gelesen über die Tauben, wo du sehr schön analysierst, wie aus diesem Tier, das irgendwie ein Symbol des Friedens war und auch der Prosperität und auch eine Delikatesse, diese fliegende Ratte geworden ist, die Krankheiten überträgt, die alles ist, was ekelhaft ist und was man nicht will in einer Gesellschaft. Und hast auch sehr schön die Parallelen gezogen zu, wie eine Gesellschaft mit Tauben umgeht, geht sie eigentlich auch mit allem an Menschen um, die sie nicht haben will. Kannst du das vielleicht ein bisschen erläutern?
Sehr gerne. Also man kennt das aus dem ökologischen Zusammenhang, so Sentinel Species, also Tierarten, die anzeigen, ob ein ökologisches Gewässer zum Beispiel am Kippen ist, ob es sich regeneriert oder so, weil es besonders sensible Geschöpfe sind. Wenn dann dieses Tier gefunden wird, zum Beispiel in der Donau, da weiß man, okay, die Donau ist jetzt viel sauberer, viel lebensfähiger, als sie vorher war. Was man viel weniger tut, ist dies im gesellschaftlichen Bereich und auch im politischen Bereich zu tun. Und da ist die Taube ein Lebewesen, das mir in vielerlei Hinsicht interessant erscheint. Zum einen begleitet sie die menschliche Kultur zwischen 5.000 und 10.000 Jahren schon. Auch schon Sokrates schrieb schon Abhandlungen, wie man am besten mit Tauben umgeht und was es mit denen auf sich hat. Oder auch berühmte Mogul-Fürsten, von denen ja unser Ausdruck eines Medienmoguls auch stammt. Akbar hieß der vor 5 Jahrhunderten, der hat ein ganzes Handbuch darüber geschrieben. Und in der katholischen Kirche ist ja die Taube selbst so rein, also nicht nur sauber, sondern so rein und so gut, dass die Taube als einziges Lebewesen auf der Welt von keinem Dämon besessen werden kann. Deshalb ist die Taube in der katholischen Tradition ja auch Ausdruck des Heiligen Geistes. Man findet die Taube auf jeder Pestsäule Österreichs ganz oben thronen, weil sie für lange Zeit als der Inbegriff des Sanftmütigen, des Monogamen, des Friedvollen, des Fruchtbaren etc. Gegolten hat. Und plötzlich im 20. Jahrhundert dreht sich alles um und der Heilige Geist und sozusagen das Symbol des Friedens, seit Picasso ihr diese Rolle gegeben hat, hat sich gewandelt, genau ins Gegenteil. Es ist plötzlich die Ratte der Lüfte oder so eine fliegende Bazillenschleuder und dergleichen. Und das zeigt für mich einige ganz fundamentale Prozesse der Veränderung in unseren Gesellschaften an und wie wir darauf reagieren. Die Taube selbst hat zunächst einmal ihre ökonomischen Rollen verloren. Also sie war ja relativ lange der beste Düngemittellieferant der Welt. Also in Ägypten gibt's heute auch noch so große Taubentürme, da leben 5.000, 10.000 Tauben in diesen Türmen drinnen. Und da geht man zweimal in der Woche rein und holt deren Auswurf raus, weil es da so fruchtbar ist, dass eigentlich mit nichts auf der Welt vergleichbar ist. Und sie hat auch so Schädlinge vertilgt und also sowas wie ein Unkrautvernichtungsmittel, weil sie die Samen, die ganz oben gelegen sind, aufgefressen hat, dann ist sie natürlich, hat sie ein großes Bedürfnis, nach Hause zurückzukehren. Das hat man sich im Postbetrieb zunutze gemacht. Zum Beispiel gibt es außerhalb von Istanbul eine Insel, die hat über Jahrhunderte Brieftauben für das gesamte Osmanische Reich gezüchtet. Da wurden ja hunderttausende Tauben jedes Jahr gebraucht für diese Nachrichtenindustrie. Und man findet immer noch sozusagen diese Reste auf dieser Insel, die ist eigentlich eine Stadt der Tauben oder so, die jetzt so übrig geblieben ist. Und im 20. Jahrhundert hat die Taube dann alle ihre Jobs verloren. Die überträgt jetzt keine Nachrichten mehr.
Sondern Krankheiten.
Heißt es. Und auf jeden Fall diese Taube, also sie hat jetzt so das, wofür man sie genützt hat, nämlich so eine Düngemittel- und Schädlingsbekämpfung und auf der anderen Seite Transport von Nachrichten. Diese Aufgabe übernimmt sie nicht mehr. Sie ist quasi arbeitslos geworden. Mhm. Und was aber gleichzeitig passiert ist, ist, dass sie uns auch weiter verfolgt hat. Der Wirtschaftsaufschwung hat auch die Tauben glücklich gemacht, weil plötzlich gab es Nahrung im Überfluss, die man weggeschmissen hat. Die Städte sind immer moderner geworden, insofern, dass immer mehr Plätze, auch öffentliche Plätze entstanden sind, kommerzielle Plätze, wo sich die Taube pudelwohl fühlt. Und das ist sozusagen für mich das Geheimnis der jetzigen Tauben. Missgunst, die Taube ist nicht wie die Hunde unter Josef II. also an die Leine gelegt worden in Österreich mit der Steuer oder wie die Katzen eingesperrt waren, welche Wohnungen, sondern die Taube erobert sich den öffentlichen Raum. Mhm. Sie, salopp formuliert, frisst, defekiert, kopuliert an den repräsentativsten Orten der Stadt. Und das ist einigen Leuten nicht so recht. Und jetzt ist sie, wie gesagt, arbeitslos geworden und schaut uns in den Städten zu, was wir dann so tun. Mhm. Und es ist, finde ich, ganz ganz eigentümlich, wie, das ist ja ein Phänomen des Westens, diese fast ins Maßlos gesteigerte Hass auf dieses kleine Federvieh, das dann so angeblich, dessen Fäkalien angeblich so schädlich sind, dass das nationale Kulturdenkmäler zu zerstören droht, wo auf der anderen Seite Fenstersimse militarisiert werden mit Spikes und mit Netzen, historische Baudenkmäler eingehüllt werden, alles aus Angst vor dieser
Taube. Aber gibt es, weil ich habe eben also mit einem Fotograf zusammengearbeitet, der sich auch auf deine Arbeit bezogen hat, und er meinte eben, dass die Sprache, die zur Vernichtung der Tauben angewandt wird, eigentlich eins zu eins dieselbe Sprache war, die zur Vernichtung der Juden angewandt wurde.
Das ist natürlich ein sehr harter Vergleich, aber ja. Es gibt zweifellos Parallelen, auch sprachliche Parallelen, wenn sowas wie von Vertilgung gesprochen wird, aber auch, wenn man sich anschaut, Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg, da gab es ja sagen auch Taubenprobleme, hieß es. Auf der einen Seite war das Taubenproblem das in den 50er Jahren, dass man befürchtet hat, dass die Tauben, österreichische Tauben werden irgendwie gefangen genommen und nach Norditalien transportiert. Mhm. Wir werden deportiert plötzlich, unsere Tauben werden deportiert. Mhm. Das war ja nach dem Zweiten Weltkrieg auch so eine Angst, dass irgendwelche Leute wegkommen. Aber das war dann mehr Sibirien oder so, das, vor dem man Angst hatte. Und auf der anderen Seite plötzlich, 5 Jahre später, heißt es, das Wiener Taubenproblem, das löst man auf ganz humane Weise mit Hilfe von Säure und Nervengift, und das waren teilweise genau auch die Nervengifte, die davor verwendet wurden, aber auf jeden Fall metaphorisch diese Vorstellung, dass die Vernichtung von anderen Lebewesen auf eine humane Weise passiert, da spürt man und hört man sicherlich das Echo vergangener Zeiten. Mhm, und auch so eine, natürlich auch so eine merkwürdige Entsolidarisierung und Verkopplung findet statt. Also ich finde es gibt einen ungarischen Künstler, Daniel Schalay, und der hat in Österreich, einer angewandten, abgeschlossenen Arbeit, ein bisschen dieses Verhältnis Österreich und die Tauben unter die Lupe genommen, und er ist auch in Archive gegangen und hat dann festgestellt, dass es interessanterweise in einer ganzen Reihe von Städten die Grünen waren, die darauf drängen, dass man diese Tauben müssen man endlich unter Kontrolle bringen. Und was ist eigentlich mit diesen Tauben und was passiert mit den Tauben? Es gibt kein anderes Problem in Österreich als diese Tiere. Und wenn man sich auch anschaut, was an den österreichischen Parks da so ausgeschildert wird, dann ist auch die Bildsprache, finde ich, eine sehr gewalttätige. Dann wird dann so eine Ratte gezeigt mit so geöffnetem Mund, und man sieht so zwei reißende Zähne, und als würde diese Ratte sich einfach so pudelwohl von und glücklich sein, und drüber steht, wer Tauben füttert, füttert Ratten. Genau. Also auch sozusagen, da gibt es dann die Ratte der Lüfte, und da gibt es dann die Ratten des Bodens, und dann sind die alle plötzlich eine Kette von Unglücksfällen, und ich würde diese Sache genau andersrum sehen. Für mich ist Taubenfüttern eine Form des Widerstands. Wer Tauben füttert, füttert Widerstand.
Ein paar Themen gehen mir durch den Kopf, über die ich mit dir reden wollte. Einerseits, ich fange mal mit was Innenpolitischem an, dann komme ich zur Außenpolitik, die mir seit Samstag durch den Kopf schwirrt. Wir haben wieder diese leidige Debatte um die Leitkultur, und die für mich, also die bei mir nur Ekel auslöst jedes Mal, wenn sie stattfindet. Und ich würde gerne aus einer philosophischen Perspektive quasi von dir erfahren, warum es dieses Bedürfnis gibt, etwas definieren zu wollen, das jetzt keine Gesetze sind, sondern irgendwelche eine Form von Werten, an das man sich kollektiv hält und durch das es auch eine kollektive Kontrolle dadurch gibt. Das irgendwie... Für mich ist es nichts anderes, als eine Form der Kontrolle zu schaffen in einer Gesellschaft. Und
nach dem, warum es so etwas gibt, da würde es auf jeden Fall lohnen, darüber nachzudenken. Ich glaube, also sind mehrere Dinge im Spiel. Also einerseits ist es natürlich so eine Verpolizeilichung unseres sozialen Umgangs, weil eigentlich das, was unser Miteinander in den Grundformen regelt, steht ja in den Gesetzen drinnen. So, das heißt, es geht um ein Mehr. Und dann fragt man sich, warum? Ich glaube, da gibt es einerseits ist es Ausdruck von eines autoritären Charakters. Man hätte gerne sozusagen so hat das zu haben und jeder hat das, sich so zu benehmen und dann weiß man dann automatisch, was man dann tut und um zu den Guten zu gehören. Und auf der anderen Seite ist das Klima in Österreich auf eine unglaubliche Weise vergiftet, indem soziale Phänomene kulturalisiert werden. Man könnte einfach sagen, die Arbeiterinnenklasse in den Fabriken ist zu großen Teilen migrantisch geworden. Man könnte sagen, diese Leute, denen hat man die politische Mitbestimmung entzogen. Es gibt ein ungeheures Demokratiedefizit. Und sonst, es ist ja irgendwie so ein, in dieser vergifteten politischen Stimmung, die in Österreich jetzt ja mittlerweile zur normalen Atmosphäre gehört, sind das ja immer ja die anderen, die sich daran zu halten haben. Und ich glaube, da geht es darum, ein neues Mittel in der Hand zu haben, wen anderen bedrängen zu können. Weil man könnte auf der anderen Seite natürlich auch sagen, Kultur ändert sich die ganze Zeit. Um welche Kultur geht's denn eigentlich überhaupt? Österreich besteht ja aus 1000 Kulturen. Es gibt ja auch die Protestantinnen, die sich dann ein Jahrhundert verstecken mussten vor den Katholiken. Und dann gibt es auch die Feministinnen, es gibt die Sozialistinnen. In Österreich haben ja vor 100 Jahren auch Menschen aufeinander geschossen, als es im Rahmen des Bürgerkriegs darum ging, wollen wir Faschismus in diesem Land oder wollen wir Demokratie? Und wie gesagt, es gibt ja unendlich viele Kulturen und die sind miteinander im Widerstreit. Und man könnte sagen, das, was ja immer bemüht wird, die liberale Demokratie, das bedeutet ja genau das Streiten um Werte, um die Auseinandersetzung, um Gesellschaft, die Veränderung von Kulturalität und Werten. Und alles das wird jetzt ja ausgeschaltet, indem man sich dann so irgendein Badewaschel wünscht, der einem dann sagt, na, nicht Ali in der Nase bohren oder so. Und zu glauben, dass das eines der zentralen Probleme in Österreich ist, ist natürlich Ausdruck dieser katastrophalen Misere, in der wir auch stecken, was unsere politische Kultur angeht. Mhm.
Ja, jetzt mache ich dich zum Ratgeber, was eine Position, die man als Befragter überhaupt, denke ich, nicht so gern hat, aber weil uns einerseits diese leidigen Debatten wie diese Leitkulturdebatte umtreibt, aber auch andere tagespolitische Themen. Also ich weiß nicht, wie viele sich jetzt am Wochenende mit der Situation im Nahen Osten auseinandergesetzt haben, mit dem Angriff iranischer Drohnen auf Israel, was eine neue Eskalation des Konflikts bedeutet und alle halt sich fürchten, dass es dort zu einem wirklichen Flächenbrand und zu einem Krieg kommen könnte. Und ich mich dann immer frage, und all diese Nachrichten haben ja etwas unglaublich Lähmendes und ob es da Rezepte in der Philosophie gibt, wie man dem souverän begegnen kann, ohne eben in diese Ohnmacht zu fallen, ohne dass man einfach alles abschalten möchte und sich in so einer biedermeierlichen Blase befindet und einfach nur sich auf sich selbst konzentriert und quasi diese Liebe zur Welt einfach ausschaltet und sich für nichts mehr interessiert, außer sich selbst und seine Familie und seine Partner und that's it.
Ja, das sogenannte kleine Glück. Plötzlich zählt nur noch das. Ja, wir leben in düsteren Zeiten. Da gibt es, das steht außer Frage. Ich finde, sowohl der Optimist als auch die Pessimistin sind beide nur zwei Seiten derselben Medaille. Also die Pessimistin pinselt die Welt in Grau, der Optimist pinselt die Welt in Rosa. Tatsächlich ist das eine logisch absurd, also zu glauben, dass die Welt einen guten Ausgang nimmt, bloß weil ich Optimist bin, würde heißen, die Welt nimmt einen guten Ausgang, weil ich aus Wiener Neustadt komme. Also das passiert wohl automatisch auch nicht. Und und das mit dem Pessimismus, das ist halt durch eine Mutlosigkeit gekennzeichnet. Es gibt eine Ambivalenz in dieser Zuversicht. Wer optimistisch durch die Welt geht, der oder die könnte ja latent relativ konservative Ansichten pflegen, weil sie glaubt, dass diese Gesellschaftsordnung eigentlich ja eh okay ist. Mhm. Und die führt ja, das gibt ja nur ein paar Rückschläge, 500.000 Tote im Irak, 20 Jahre Krieg in Afghanistan. Am Ende gibt man den Leuten, die man bekämpft hat, die Macht zurück. Oder dann auch diese Kette an dieser Finanzkrise 2008, also die Ukraine und also die Energiekrise und jetzt das Chaos und das Elend im Nahen Osten, das ja auch nur Ausdruck dessen ist, was die letzten 70 Jahre und davor in der Region auch von den westlichen Mächten dort herumgefuhrwerkt wurde. Jetzt ist es in der Philosophie schon lange die Frage, ist zum Beispiel so etwas wie Hoffnung, mhm, das ist ja nicht nur bloß der Wunsch. Ich könnte mir ja sagen, wünschen, ich wach morgen auf als Mozart. Mhm. Ja, dieser Wunsch ist natürlich ein bisschen, das ist eine leere Hoffnung, das ist auch ein bisschen unsinnig oder so etwas. Aber sowas wie Hoffnung bedeutet ja, dass man nicht kapituliert vor der Zukunft, dass, mhm, man sagen, die Realität von Niederlagen und Rückschlägen anerkennt, aber dass man sozusagen der Zukunft auch ein Versprechen gibt. Mhm. Also sowas zu hoffen hat den Aspekt, dass ich dadurch auch Realität zu einem Stück weit herstelle. Wenn ich sage, ich verspreche dir, Solmaz, eine bestimmte Sache, in diesem Moment, dann ist es ja keine Beschreibung. Ich habe dich gestern getroffen und dir alles Gute gewünscht, sondern in dem Moment, wo ich dir etwas verspreche, beschreibe ich eine Situation, ich stelle sie aber auch her. Mhm. Ich bin plötzlich, sozusagen, stehe ich im Wort bei dir. Und ein bisschen so ein Aspekt hat Hoffnung auch. Mhm. Jetzt ist das Problem das, wenn ich 20 Jahre darauf hoffe, einen Asylbescheid zu kriegen und dabei verrotte in einem Flüchtlingslager, dann habe ich mein Leben verschwendet und die Hoffnung war mein schlimmster Feind. Deshalb gilt es, Hoffnung, so dass die Zuversicht, für mich ist das eine politische Tugend, mhm, weil das Gegenteil von Hoffnung ist ja Verzweiflung und Verzweiflung führt nirgendwo hin, ins Nichts führt die. Hoffnung kann nicht alleine existieren. Hoffnung braucht eine Armada von Freunden und Freunden. Dazu gehört Geduld, dazu gehört Großzügigkeit, dazu gehört Mut. Und die Hoffnung kann nur in so einem Soziotop der Werte und der Tugenden und des Sich-Einübens existieren. Mhm.
Ich finde es extrem spannend, dass du diese Hoffnung, diesen politischen Aspekt dazu bringst, weil genau das, ich erkenne das extrem bei sehr vielen Autorinnen, also Melikia, Caroline Emke, Tanja Maljatschuk, all diese Leute, die immer in Artikeln, Kolumnen, Texten immer gewarnt haben und dieses, was Cassandra-artiges haben, plädieren jetzt dafür und sagen, also Tanja Maljatschuk hat das in einem Interview gesagt, also Hoffnung als ethische Praxis, also dass sie sich dazu zwingt, aus diesem Pessimismus rauszutreten und dass sie das eben als Praxis auch lebt.
Genau, das ist genau der entscheidende Punkt. Es handelt sich nicht bloß um einen Charakter. Also wir sind da nicht einfach zufällig geboren oder sonst etwas als ein glücklicher Franz Ganz, dem nie irgendwas zustößt und sonst etwas, sondern es verlangt auch sozusagen der Vernunft einiges ab, sich auf das Positive und auf den Möglichkeitsraum zu konzentrieren. Auch wenn es in vielen Situationen unendlich schwer fällt, ist es eine Pflicht fortschrittlicher Menschen, die Hoffnung gerade in den Zeiten hochzuhalten, die völlig und gänzlich hoffnungslos erscheinen. Mhm.
Ich habe was, also ich als habe mich ein bisschen reingenördet, aber ich habe überhaupt keinen philosophischen Background. Aber ich habe ein bisschen in dieses Über den Geist der Hoffnung von Byung-Chul Han reingelesen. Ich weiß nicht, das ist den koreanischen Philosophen. Und da hat er etwas geschrieben, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Also er schreibt auch über die Hoffnung, aber, mhm, dass man, weil oftmal hat die Hoffnung ja das Stigma, dass es das Gegenteil von Handeln ist. Und er meinte sowas wie, dass die Hoffnung halt ist relevant und dass eben ohne Gefühle, ohne Affekte, ohne Emotionen findet keine Erkenntnis statt. Und dass wir quasi die Liebe, also dass es eine liebende Zuwendung zur Welt braucht. Und hat auch diesen Satz, also hat auch Platon zitiert, wo ich halt echt, ich fand den so großartig und lustig. Also das, was hat er geschrieben? Das Denkende ist ein Liebesakt und der Philosoph ist ein Erotiker, ein Liebhaber der Wahrheit. Also dass dieser Aspekt der Liebe, weil wir immer Intelligenz als etwas sehr Logisches und Nüchternes und Antiseptisches irgendwie wahrnehmen, aber dass wir eigentlich für die Erkenntnis diese ganze Emotionalität auch brauchen.
Ja, also diese Vorstellung, dass es dann einfach so ein Hirn ohne Körper gibt und das denkt und gescheitelt, das gibt's einfach nicht. Das ist eine Imagination, also das findet nicht statt, sondern durch den, also wenn wir, wie soll ich sagen, ich würde bei Huch des Spinoza einen radikalen Frühaufklärer und Linsenschleifer mehrere Jahrhunderte alt zitieren, der Körper denkt dem Geist. Also Geist ist Teil des Körpers, der Körperlichkeit. Also auf vielen Ebenen würde ich das sehen, egal ob es unser Nervensystem ist, das sich sozusagen im Schlafzustand diese nervösen Spannungen ausgleicht, was wir impulsartig als Träume wahrnehmen. Also Träume sind ein Ausdruck unseres Körpers. Wir sind ja sagen wie Plattenspieler, die sich jeden Tag neu schreiben und neu abrufen. Und dazwischen passieren auch Remixes und Scratchgeräusche und alles das. Was meinst du sozusagen? Ich war einmal in bei dem Gespräch anwesend zwischen einer polnisch-deutschen Filmemacherin und einem Wiener Finanzmathematiker, wir saßen da sozusagen, das war vor 15 Jahren irgendwo in Berlin in so einer Laube und der Finanzmathematiker, also ich als Philosoph, ein Mathematiker und eine Filmemacherin und der Finanzmathematiker hat gesagt, dass eigentlich für ihn Mathematik und Kunst sehr nah beieinander liegen, weil eine mathematische Idee beginnt oft damit, dass man den Einfall hat und sich denkt, es wäre schön, wenn das so wäre. Es wäre schön, wenn x ist gleich irgendwas zum Quadrat wäre. Und dann versucht man diese mühsame Arbeit, das zu beweisen. Aber es ist nicht umgekehrt. Irgendwer rechnet irgendwo dahin und dann kommt irgendwo ein Ergebnis aus. Nein, eine Leidenschaft eines einzelnen Menschen ist da, der möchte. Und das hat viel mit Ästhetik zu tun. Es wäre toll, wenn die Welt so wäre. Und dann beginnt man das zu versuchen zu beweisen. Und er meinte, das hat für ihn Ähnlichkeiten auch zu einer ästhetischen Praxis, auch zu einer politischen Praxis. Es wäre schön, wenn die Welt so wäre. Kämpfen wir darum, dass sie so wird. Und da ist sozusagen sehr nah dabei. Also für mich ist dieses Denken immer körperlich. Oder wir können auch einen sehr großen Sprung machen. Turing, der Vater des Internets, wie es oft dann bezeichnet wird, der berühmterweise die Enigma-Maschine geknackt, der Nazis. Also, und der wurde dann 10 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg einer chemischen Kastration unterzogen, weil er homosexuell war. Der ist jetzt plötzlich es gibt einer der bedeutendsten Preise der Informatik, trägt heute seinen Namen, aber damals sozusagen schwul zu sein, das ist ein totales No-Go im Westen. Und wenn man sich das einen Moment vorstellt, ein Mensch, dessen sexuelle Identität nicht in die binäre Welt, wie haben Männer sich zu benehmen, wie haben Frauen sich zu benehmen, hineinpasst, entwickelt die Grundlage dafür, dass aus 0 und 1 alles auf der Welt plötzlich baubar, vorstellbar, sichtbar, malbar ist. Also
Gott, wie geil, ja, das ist schon sehr, sehr, sehr schön, ja.
Soll jetzt nicht, also irgendwie habe ich das Gefühl, der Marxismus ist tot, aber Vulgärmaterialistinnen gibt es überall. Ja. Also, man muss natürlich auch vorsichtig sein, wenn man sagt, aus einer Biografie dann plötzlich so einen großen Sprung macht. Ja. Aber dass es da Beziehungen gibt zwischen dem, was wir erleben und dem, was wir uns wünschen, ist sehr naheliegend. Es gibt sozusagen den Unterschied zwischen Entdeckungszusammenhang und Begründungszusammenhang. Also warum entdecke ich etwas? Weil ich danach suche. Dinge fallen mir nicht einfach zu, eine Idee fällt mir nicht rein, sondern ich bin ja auf der Suche wie so ein Raster und plötzlich fallen mir dann Dinge auf, weil ich genau darauf hin blicke und dann schaue ich sie mir genauer an und plötzlich komme ich drauf, ach so, das ist mit was anderem verbunden und das dreht sich dann plötzlich um. Für mich ist Denken natürlich kein Besitz, sondern eine Tätigkeit. Es ist nicht so, ich weiß das jetzt, dann kann ich es jetzt auswendig lernen und bei der Prüfung dann aufsagen, ja, Wissen, auch erlerntes Wissen, auswendig erlerntes Wissen hilft uns in vielen Momenten. Aber Denken ist sozusagen eine ständige Tätigkeit zur Welt. Und dann ist natürlich die Frage, welches Verhältnis habe ich zur Welt? Verwerfe ich sie? So wie bei Immanuel Kant, ist die Welt, mein Körper ist eigentlich der Feind, das ist wie so ein Tier, der will dann immer diesen schmutzigen Sex und eigentlich mein Kopf ist doch so rein, oder ist es etwas, das zum Leben dazugehört, so wie auch der Tod?
Spürst du, dass es diese Lust am Denken gibt? Also jetzt generell oder vielleicht speziell in Österreich? In deinem Umfeld? Also nicht denken als Status, also ich habe jetzt, keine Ahnung, meine Diplome und beweise etwas, dass ich Doktor, Doktor bin, sondern wirklich diese Lust am Denken, dass ich Dinge wirklich erforsche, dass ich wirklich in die Tiefe gehe. Allein ich finde, unser Gespräch ist ja auch dieser Wunsch, dass, ich nenne es mal, dass dem Nerd in mir und dem Nerd in dir irgendwie entgegenzukommen. Also dass man dem quasi freien Lauf lässt.
Also ein Hirn wäscht das andere und beide bleiben schmutzig, hoffentlich. Also für mich, ich zum persönlich kann auch am besten denken mit jemandem. Und manchmal ist es sozusagen durch das materielle Substrat eines Buches, der Mensch ist längst verschieden und dann gibt es aber trotzdem noch so diese Texte, mit denen man arbeiten kann oder die Auseinandersetzung mit lebenden Menschen. Tatsächlich glaube ich, dass das Denken überall existiert natürlich. Wir alle sind Philosophinnen in gewisser Hinsicht, weil jeder stellt sich die Frage, was hat's mit der Welt auf sich, was wird mir, wer bin ich, was passiert damit und solche Dinge. Gleichzeitig ist das Denken irgendwie nationalisiert und da gibt es ganz böse Grenzkontrollen. Es gibt natürlich auch das malerische Denken, also das Denken, das experimentell, formoffen mit Hintergründen und Vordergründen und tausenden Dingen arbeitet. Es gibt ja das spielerische Denken, das visuelle Denken, es gibt das hörende Denken.
Aber solange es nicht monetarisiert ist, hat es quasi in unserer Gesellschaft keinen Wert, habe ich den Eindruck. Also wenn ich eben mit diesem Diplom jetzt nicht diesen Job bekomme, diesen Status, allein Universitäten, wie sie funktionieren, also diese Art von, nicht Orte des Ausprobierens und des eben spielerischen Denkens, sondern halt, wie kann ich das jetzt übersetzen in etwas Brauchbares und Handfestes?
Ja, also damit kann man Sachen verkaufen, das ist natürlich richtig. Was ist der Nutzen von etwas? Dass manchmal die Dinge, die vor der Hand gar keinen Nutzen versprechen, womöglich den größten und den existenziellsten Nutzen überhaupt haben, indem sie ein transformatorisches Potenzial entfalten, so wie jede wirkliche Begegnung mit einem anderen Menschen oder mit einem Buch oder mit einem Kunstwerk das Potenzial hat, mich für immer zu verändern. Das ist etwas, wenn Menschen das erfahren haben, möchten sie es niemals zurückgeben. Problem ist aber natürlich einerseits, verwertet werden. Andererseits gibt es sozusagen Autoritäten auch. Ich bin zuständig für diese Art des Denkens. Und ich schütze mein kleines Reich, indem ich dann ganz viele so Fremdworte verwende. Etwas. Und wenn Leute sich einfach nur für ein Thema interessieren, dann sind diese besonderen technischen Ausdrücke oft doch sehr ermüdend. Ich glaube zum Beispiel ich hoffe, das ist jetzt ein heretisches Beispiel, aber Heretikerinnen sind ja selbst auch immer Gläubige. Zum Beispiel ein Bibelkurs, der sich damit beschäftigt, die Heilige Schrift einer bestimmten Religion zu diskutieren. Die wollen ja auch unbedingt wissen, was bedeutet jeder einzelne Satz, und die treffen sich dann und diskutieren dann, und innerhalb dessen entstehen ja teilweise ja auch andere Räume. Eine sehr berühmte Wissenschaftsdenkerin, vielleicht eine der bedeutendsten Philosophinnen, Denkerinnen heute überhaupt, auf jeden Fall was ihren Einfluss angeht, heißt Donna Haraway. Sie ist eine ganz berühmte Biologin und Wissenschaftsdenkerin, die hat Autorin des Cyborg-Manifests, und die hat gesagt, einer der ersten Räume, wo sie denken konnte und gesehen hat, dass Frauen ein autonomes Leben führen, das auch dem Denken gewidmet ist, war ihre Highschool, die in einem Nonnenkonvent war. Also auch in etwas, wo man sehr leicht sein könnte, ach so, das ist alles so patriarchal, okay, ist es wahrscheinlich auch oder auch nicht oder so. Aber auch sogar in diesen Räumen gibt es Gegenräume, wo Leute sich treffen und unter den schwierigsten Bedingungen an dem festhalten, was sie interessiert, nämlich forscherisch die Welt zu ergründen. Ich habe den Eindruck, Erkenntnis ist immer beglückend. Jedes Mal, wenn man mit jemandem redet und diese Person knabbert dann etwas und ist es einem selbst gelungen, gemeinsam das zu lösen, dieses Glück, dem kann man sich auch nicht verstellen. Also auch wenn man in einer Diskussion ist und die andere Person schaut einen an, hat eigentlich eine andere Meinung, und es gelingt einem sozusagen eine total kluge Wuchtel oder ein Witz, und man sieht das beim anderen Menschen in den Augen. Er sitzt in der Falle, okay, er lacht dann oder sie lacht dann, sie schaut dann weg, versucht das Thema, aber auch die Macht des Arguments, die Rationalität, das ist vielleicht leise, diese Stimme, aber sie ist da. Und man kann sich gegen sie nicht so leicht verwehren. Man kann nur die Ohren dann zumachen. Leider, und das führt dann zur Schule, zur Universität, dem Wirtschaftsleben, wird uns das natürlich oft ausgetrieben, das Denken. Weil Mathematik zum Beispiel, um an den Anfang zurückzukommen, ist ja was ganz anderes als Rechnen. Mathematik ist eigentlich Crazy Town die ganze Zeit. Also es gibt Fuzzy Logics und ähnliche Schneiden, also Parallelen schneiden sich im Unendlichen, was da alles passiert, das ist ja wie ein Holodeck. Aber dann heißt es ja, wir müssen ja richtig rechnen und es gibt ein Rechtschritt und sonst etwas und das...
Es muss ein Resultat haben, ansonsten kann man nicht damit arbeiten. Ich würde gerne, also was mich eigentlich immer umtreibt, ist diese Frage, wie... Gibt es anständiges Verhalten? Also wie verhalte ich mich moralisch? Und ob es im Menschen so eine Art moralischen Kern gibt. Also ich habe vor kurzem ein Interview mit der Philosophin Lea Ipe gelesen, wo sie ihre Großmutter zitiert, die gesagt hat, dass selbst unter den widrigsten Umständen in einer Diktatur es einen moralischen Kern im Menschen gibt, der sich nicht verrohen und nicht manipulieren lässt. Und ich frage mich, stimmt das?
Also das glaube ich nicht. Also dass es so etwas Essentielles gibt, dass sich man nicht manipulieren lässt, sonst wäre nicht die Geschichte der Menschheit so, wie sie ausschaut und wären auch nicht die letzten 20 Jahre so, wie sie ausschauen. Auch die allerklügsten und humanistischsten Menschen, wenn man denen, also unter besonderen Umständen sind die alle bereit, bei den schrecklichsten Dingen auf der Welt auch noch irgendwie zu applaudieren. Ein Beispiel, wenn man aus dem Kontext von Afghanistan spricht, also es Leute sind dann so brainwashed, dass jeder mit einem Bart ist dann schon ein Islamist. Und deshalb werden Menschen ganz, ganz schnell enthumanisiert. Also man ist ja weiter auf der Seite des Guten, aber bestimmte Leute, denen wird das dann abgesprochen, dass sie noch Menschen sind. Also nur als ein Beispiel, während der letzten 20 Jahre in diesem Krieg des Westens in Afghanistan, jeder tote Afghane über 16, jeder männliche über 16 ist automatisch ein Terrorist. Jeder Getötete, ne, da werden einfach Bomben auf ganze Dörfer gehaut und man muss dann im Nachhinein beweisen, wenn man die Fleischreste dann von den Bäumen kratzt oder so. Nein, dieser 16-Jährige der war jetzt kein Terrorist. Wie soll man das denn beweisen, noch dazu so Analphabetin oder so? Wenn man sich aber etwas anschaut, wo viele Leute sozusagen einen Bezug herstellen, nämlich sowas wie Natur, Evolution, wir sind alle Teil der Natur oder so etwas und der Hersteller des Recht des Stärkeren. Also kaum jemand tut sich ja die Mühe an, Darwin selbst zu lesen. Wenn man sich die Origin of Species, die Entstehung der Arten von Darwin zum Beispiel anschaut, dann schreibt doch Darwin, mindestens genauso viel wie er über Wettbewerb und Töten und Auffressen schreibt, schreibt er mindestens so viel, schreibt er über Sozialität, Kollektivität, Kooperation, und das wird ihm wahrscheinlich weggelassen. Also sogar die Natur besteht mindestens zur Hälfte, laut Charles Darwin, dem Gründer der Evolutionstheorie, aus Zusammenarbeit, aus Kooperation und Kollektivität und alles das. Aber das passt natürlich nicht so sehr in eine kapitalistische Wirtschaft und die Einübung in die, deshalb nimmt man sich immer nur die Hälfte raus. Ich glaube, Menschen sind zum Besten und Schlimmsten auf der Welt fähig. Aber es hat halt auch damit zu tun, Demokratie braucht zum Beispiel auch unabhängige Informationsquellen. Und wenn man sich das Beispiel Assange anschaut, da weiß man ja ganz genau, was mit denjenigen Menschen passiert, die sich trauen, Wahrheiten, die demokratische Gesellschaften verdienen, zu hören, in die Öffentlichkeit zu bringen. Es gibt ein Zitat, ich glaube, Hegel oder Gramsci, wer die Wahrheit ausspricht, braucht ein schnelles Pferd. Jetzt kann ich selbst aber schon nicht reiten. Das wird mich jetzt aber nicht. Dafür aber eine Jahreskarte der Wiener Linien. Vielleicht ist es eine Ersatzbefriedigung. Aber Menschen sind nicht egoistisch. Menschen an und für sich, Menschen sind auch nicht altruistisch. Menschen haben diese Möglichkeit zu lernen und sie machen sich einen Reim auf ihre Welt. Und wenn in einer Welt dir vorlebt durch Medien, Gesellschaft, womöglich Schule oder sonstige Akteure, nur so und so schaffst du's, dann orientieren sich Menschen an diesem Maß, an diesem Maßstäben. Und nur wenige bauen die Autonomie auf, Widerstand zu leisten, wenn dieser sehr wichtig wäre.
Tauben zu füttern. Nein, Entschuldigung.
Kleines, marginales Beispiel, ja. Aber da ist auch Ausdruck. Ja, also wo kommt Veränderung her? Also man schaut dann so oft, auf die alten Leute schaut man oft runter, weil die Revolution wird ja immer nur von Jungen gemacht. Oder die Jugendsprache ist ihnen angeblich so wichtig. Mich interessiert die Jugendsprache überhaupt nicht. Mich interessiert, es gibt zum Beispiel 50 Bücher, deutschsprachige Bücher über Jugendsprache. Es gibt kein einziges über die Sprache alter Menschen oder ein einziges. Mich interessiert die Sprache alter Menschen zum Beispiel viel, viel mehr, weil die haben Sedimente von 100 Jahre Geschichte in ihrem Deutsch. Aber im Moment des Taubenfütterns zum Beispiel trifft sich nicht einfach eine Loserin im Park, weil die keine Enkel hat, mit einem totalen Opfer, nämlich der Taube, die zu blöd ist. Zum Scheißen kann man nicht sagen, ja, weil das tut sie ja angeblich ja die ganze Zeit und so, sondern nein, sondern für mich ist das eine Form von Massenmilitanz älterer Menschen im öffentlichen Raum, die sich nicht an irgendwelche Jogger halten und irgendwelche moralischen Handlungsanweisungen, man darf das nicht und man darf jenes nicht, sondern die ihrer illegitimen Praxis des Taubenfütterns trotz alledem nachgehen. Also okay. Für mich ist da was Widerständiges drinnen.
Für mich ist da auch was Widerständiges. Ich liebe es, wie du das ausgedrückt hast. Ich wollte nur kurz zu dem Satz, den du gesagt hast, also der Mensch ist weder egoistisch noch altruistisch, weil wir, also gerade in politischen Programmen ja oft mit diesen Menschenbildern arbeiten, hat man ein positives oder ein negatives Menschenbild. Und dem, je nachdem, welches man hat, demnach gestaltet man ja auch die Programme, ob man den Menschen kontrollieren muss, ob er quasi eben so dieser brutale, egoistische, gewalttätige Vollidiot ist, den der Staat mehr oder weniger in seine Schranken weisen muss, oder kann man ihm Dinge zutrauen, ist er fähig zu zivilisatorischem Verhalten. Und wie siehst du das, also wie diese Menschenbildsache quasi unseren Alltag beeinflusst, oder ob, ich gehe nämlich immer davon aus, dass wir ein relativ negatives Menschenbild haben.
Also ich würde zunächst einmal unterscheiden zwischen einer medialen Wirklichkeit und einer sozial-biografisch oder sonst wie erlebten Wirklichkeit. Also ich tue mir schwer, österreichische Tageszeitungen zu lesen, um das mal vorsichtig zu formulieren. Mhm. Und weil wenn ich die lese, dann glaube ich, ich lebe im schrecklichsten Land der Welt und ich möchte sofort ausziehen. Und dann gehe ich aber aus meiner Wohnung raus und es ist doch nicht so. Und auch in der Straßenbahn ist nicht so. Und sogar auch die Autofahrerinnen ist nicht alles so. Und auch die Schule ist nicht so schlimm. Und auch der Kebabverkäufer ist nicht so schlimm. Und auch wenn mich dann sozusagen Leute zuerst skeptisch, wenn ich zum Beispiel mit einer anderen Klamotte unterwegs bin, einer afghanischen Klamotte, und dann sehe ich dann so in den Gesichtern der Leute, was könnten das sein? Weil sie kennen so Leute, die sowas anhaben, nur aus dem Fernsehen. Im Fernsehen wird immer schlecht geredet.
Mhm, dort sind sie Terroristen und Islamisten, die man alle abschlachten sollte.
So genau, sowas sozusagen. Ja. Und dann sage ich, Hallo, Gnädigste, wollen Sie meinen Sitzplatz haben? Und dann sind die so verdutzt oder so etwas. Und das ist ja auch eigentlich auch ein schöner Wert, so jemanden einen Sitzplatz anzubieten. Aber Gesellschaften sind ja in Veränderung, und jetzt ist es mir schon dreimal passiert, dass in den letzten Jahren, dass jemand gesagt hat, was, sehe ich so alt aus? Also auch, also sozusagen Methusalems wollen jetzt auch für immer 15 sein. Und natürlich funktionieren dann natürlich bestimmte soziale Abmachungen nicht mehr so gut, weil natürlich sind sie jung, sie sind wahnsinnig jung. Ich wollte ihnen nur aus Nettigkeit den Sitzplatz anbieten. Aber das bedeutet ja auch einfach, dass Gesellschaften im Wandel sind, dass sie müssen warten. Und sowas sozusagen irritiert ja oft auch erst einmal, oder man weiß nicht, wie man auf das reagieren soll, und die Gesellschaften unter Stress müssen eben dann einfach neue Formen des Umgangs miteinander finden. Mhm. Und um ein sehr oft verwendetes Zitat von Antonio Gramsci an dieser Stelle auch zu bringen, einem italienischen Denker, der gesagt hat, die alte Welt ist noch nicht gestorben, die neue Welt ist noch nicht geboren, es ist die Zeit der Monster. In vielerlei Hinsicht ist das der Fall. Auch sozusagen die Säkularisierung der Welt über Jahrhunderte, Jahrtausende waren Religionen maßgeblich diejenigen, die bestimmt haben, was gut und was falsch ist, die auch die Mächtigsten gehört haben und so, und auch unseren Tod, unsere Geburt mitritualisiert haben. Mhm. Und es gibt zunehmend viele Menschen, die finden sich in dem nicht wieder. Aber was macht man denn dann für ein Todesritual? Was macht man denn für, wenn man in ein existenzielles Nichts gestoßen wird, weil der wichtigste Mensch im eigenen Leben plötzlich weg ist? Und man hat aber gar keine neuen Rituale jetzt in den letzten 100 Jahren richtig gebastelt. Und deshalb, also es gibt große Herausforderungen, die Welt betreffen, und manchmal schlägt es dann halt leider sehr stark ins Negative aus.
Gott, ich habe überhaupt keinen Bock, in dieser Zeit der Monster zu leben, wenn ich ehrlich bin. Ich hole noch kurz nochmal die Tagespolitik rein. Weil, wie gesagt, vergangene Woche gab es ja dieses Fernsehduell zwischen einem CDU-Politiker Mario Vogt und dem AfD-Chef aus Thüringen, Björn Höcke, das sehr, sehr stark kritisiert wurde, warum man quasi einem Rechtsextremen wie Höcke da eine Plattform bietet. Und gleichzeitig, also mir ist, weil diese Formate ja nicht dazu dienen, unbedingt diese Personen zu demaskieren, weil sie ja schon sehr klar sind in ihren Aussagen und in ihrer Denke. Und gleichzeitig auch das Gleiche gilt auch für Donald Trump. Man weiß genau, wofür er steht, man weiß, wofür er angeklagt ist, zu was er fähig ist. Und gleichzeitig gibt es so viele Menschen, die das alles nicht abschreckt. Also die wählen diese Personen trotzdem, egal wie menschenverachtend ihre Ideologie, ihre Politik, ihre Praxis ist, wie antidemokratisch sie ist. Und woran liegt das? Also was, weil es ja auch in Wirklichkeit auch an die Kernsubstanz des investigativen Journalismus zum Teil auch geht, wenn man sich fragt, okay, egal was wir aufdecken, es ist eh wurscht. Wir können aufdecken, dass sie zu den ärgsten Grausamkeiten fähig sind. Am Ende des Tages führen Rechtsextreme oder andere seltsame Charaktere immer noch die Umfragen an.
Ja, also ich würde dazwischen zwei Ebenen unterscheiden. Also die eine Ebene, warum wählen Leute diese Menschen? Und auf der anderen Seite die Demokratie-Schrecks, diese Ungustel sozusagen. Und auf der anderen Seite, was bedeutet das für eine andere Art der Praxis? Also zunächst einmal glaube ich, also es gibt ja diesen Satz, laut Acton, glaube ich, oder so, Macht hat die Tendenz zu korrumpieren, absolute Macht korrumpiert absolut. Malcolm X hat darauf, der berühmte schwarze Muslim, hat einmal ergänzt, absolute Machtlosigkeit korrumpiert sogar mehr.
Mhm.
Und wenn man sich das dann anschaut, wie, sagen wir mal, diese Fernsehduelle da zum Beispiel in den USA waren oder diese Konfrontationen, dann hat man halt diese unterschiedlichen Akteure. Und ganz ehrlich, also was das politische Programm und so weiter angeht, scheint es ja teilweise relativ austauschbar zu sein, wer von diesen zwei Parteien da jetzt sozusagen an der Macht ist. Natürlich haben die dann jeweils unterschiedliche Felder in sich selbst drinnen, eher zur Linken gehen bei den Demokratinnen, aber nicht nur, und natürlich eher in die Rechte gehen unter den Republikanern, aber ganz ehrlich, für ganz viele Menschen macht es keinen Unterschied, wer von den beiden an der Macht war. Die haben die letzten 50 Jahre so erlebt, und wenn man sich die Reden von so Galionsfiguren eines Bossy Feminism wie Hillary Clinton anschaut, vor der Wall Street oder so, dass davon auch nur mitkriegt, dann und auch, ehrlich gesagt, dass ein Mensch mit einer afghanischen Migrationsbiografie, also zwischen Obama und Trump gibt es große Unterschiede, aber sie sind nur gradueller Natur. Keinen qualitativen für mich, wenn es zum Beispiel um die Ermordung von Unschuldigen geht. Das kann man in Barack Obamas Biografie auch nachlesen. Ich hätte gerne diesen jungen Männern in Afghanistan geholfen. Leider musste ich das Gegenteil tun.
Mhm.
Oder so etwas. Und ich glaube, es gibt einfach viele, viele Menschen, die sich machtlos fühlen in einem sehr eingespielten politischen System, das offensichtlich die ganze Zeit immer nur die Reichen immer reicher macht. Ist leider so in vielen Ländern. Und dann gibt es so jemanden, der in die Suppe spuckt. So. Mhm. Und dieses anarchische Element, das ist natürlich, ich würde darauf hinweisen, dass es nicht nur zufällig ist, dass es oft die Männer trifft, das verkuppelt sich natürlich auch mit patriarchalen, autoritären Gesten, na, dieser Mann, und der zeigt der dann, oder so etwas, also, wenn man, oder halt auch italienische Faschistinnen, die wahnsinnig erfolgreich sind, oder deutsche Faschistinnen, also ohne Sternchen oder so, die auch wahnsinnig erfolgreich sind, also ich glaube, diesen Autoritarismus gibt es sozusagen an unterschiedlichen Seiten der Geschlechterfront. Also, aber das sind viele Phänomene, sind daran beteiligt. Aber ich würde beispielsweise auf ein Buch hinweisen von Alice Hochschild, eine ganz kluge Soziologin, die ein Buch geschrieben hat über die Kommerzialisierung des Herzens. Sie hat aber auch ein ganz kluges Buch über Care-Arbeit und wie das dann so funktioniert. Sie hat aber auch ein Buch geschrieben über den Bible Belt. 5 Jahre bevor dort Trump gewonnen hat, also dort, wo die Industriearbeiterinnen in den USA sozusagen existiert haben auch, also diese Rust Belt, umschneidet sich ja mit diesem Bible Belt und diesen Industriebracken, die alle irgendwo, die Arbeitsplätze sind verschwunden, nichts ist übrig geblieben, da hat man auf die Leute dann auch noch verzichtet und was halt jetzt dort überall passiert, ist halt eine, eigentlich kann man sich das kaum vorstellen, so eine Opioid-Pandemie, da wird ja eigentlich die eigene weiße Arbeiterklasse einfach so sehenden Auges in irgendeinen völligen Drogensumpf zugrunde gerichtet, man schaut dem ja auch zu, Und in so einer völligen Ausweglosigkeit können dann bestimmte Leute, die genau das, weil niemand mit dem System bricht, sondern alle sind ja für den Kapitalismus, alle glauben, alle sind ja eigentlich dafür, dass man mehr arbeiten sollte oder sonst irgendwas tun sollte. Und dann gibt es so einen Menschen, der ist ja wirklich dann reich, der macht dann wirklich, was er will und der spuckt den anderen in die Suppe.
Aber eben, er spuckt ja auch mir in die Suppe. Also er schadet ja auch mir. Also warum wird das nicht als Schaden empfunden? Also dass ich mindestens eine rote Linie habe und die ist egoistischer Natur, dass sobald es mir schadet, dass ich da sage, nein, bis dahin und nicht weiter.
Richtig, aber ich glaube ja, die Weltgeschichte ist nicht ein Weltgericht, also Klugheit setzt sich ja nicht durch, sondern es setzt sich leider, also Schiller hat nicht ganz recht. Menschen wählen ja sonst ja auch nicht unbedingt das, was ihren Interessen entspricht, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Also wenn das wäre ein sehr rationaler Diskurs. Wer liest schon ein Parteiprogramm? Hm. Damit beginnt's ja schon. Und dann, wenn man sich dann die Parteien anschaut, wer hält sich dann an ein Parteiprogramm? Also ich glaube, viele Menschen sind sich der Tatsache völlig bewusst, dass wenn man in den richtigen politischen Seilschaften drinnen hängt, wenn man von den richtigen Leuten geschützt wird oder wenn man gegen andere mächtige Leute selbst was in der Hand hat, so dass sie gezwungen sind, einen selbst zu schützen, dann kann einem nicht so viel passieren. Deshalb geht man ja auch unter anderem in diese Parteien und diese Vorfeldorganisationen. Es ist ja nicht nur darum, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen, sondern einfach auch, um sich selbst zu schützen. Mhm. Und wenn man, also es ist ja, also diese Skandale, die es dann so gibt, zum Beispiel in der österreichischen Nachkriegsgeschichte wird ja einmal als Beispiel genommen, also dieser AKH-Skandal. Und dann hat man so gesehen, dass so eine bestimmte Form von Establishment nach dem Zweiten Weltkrieg so die Risse gezeigt hat. Aber davor muss es ja auch 30 Jahre lang Korruptionsskandale gegeben haben. Und da gab es aber nie einen Skandal. Ja, da gab es aber nie was in den Medien. Na, das hat schon etwas mit dem Funktionieren einer Marktwirtschaft zu tun. Einer modernen Marktwirtschaft mit einer quasi liberalen, repräsentativen Demokratie, dass es dann immer diese Schutzzonen gibt, die sich mächtige Leute bauen können. Weil hat halt viel mit Macht und Geld zu tun. Mhm. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, viele Menschen haben den Verdacht, dass den Mächtigen eh nie etwas passiert. Und das, was man Trump vorwirft, das haben die anderen sicher 1000 Mal gemacht. So, vielleicht nicht in dieser Groteskerie, vielleicht nicht in dieser Plakativität, aber dass die andere amerikanische Parteien frei von Sexismus der ganz übelsten Sorte sind, das wäre mir aber wirklich ganz neu. Nur wird das halt gerne unter den Teppich gekehrt von dem jeweiligen, weil ich das schade, da wieder dann der eigenen Partei etc. Ich glaube, viele Leute haben den Verdacht, dass was er tut, tun die anderen auch, aber bei den anderen dramatisiert es dann niemand. Bitte nicht verstehen, ich bin kein Fan dieses Menschen, aber sagen die Gegenseite. Und der andere Punkt ist ja, warum bringen diese Erkenntnisse nichts? Also ich glaube, da gibt es schon auch Phänomene. Also die Frage ist, ob nicht Fetisch. Leute wissen ganz genau, das ist ein Schuh, finden aber trotzdem total erotisch. Also die wissen ganz genau, dieser Schuh ist nicht jemand, der mich begehrt. Aber es ist das Begehrenswerteste der Welt gerade. Und also vielleicht erleben wir tatsächlich eine in Wirklichkeit auch eine Veränderung von den Diskursen. Das nämlich dass bestimmte Dinge gar nicht mehr verheimlicht werden. Ja. Das wurde ja früher viel mehr verheimlicht, diese schlimmen Dinge. Aber jetzt sozusagen spricht man die auch noch aus und sagt, ja, passt schon, 17 Scherze, Newsreel geht weiter, eine Woche später haben es alle vergessen. Ja. Und man ist sogar vielleicht stolz damit, also stolz drauf, damit durchgekommen zu sein. Ja. Also so etwas. Und ich glaube, Veränderung funktioniert nicht bloß durch Information von oben.
Ja.
Die gehört nicht so dazu, sondern auch Information von unten. Man bräuchte, glaube ich, schon eine Bewegung, so wie es eine Volkshochschulbewegung gegeben hat, so wie es eine Alphabetisierungsbewegung gegeben hat, so wie es eine Frauenbewegung gegeben hat, als Bewegung meine ich, oder so, nicht nur als Institution. Da bräuchten wir natürlich eine Bewegung für eine neue Aufklärung, für eine demokratische Gesellschaft. Das passiert dann aber nicht durch 2, 3 ganz kluge Meldungen. Nur ein Beispiel.
Weil ich da den Eindruck habe, dass zum Beispiel was Überreichtum angeht, dass da schon eine gewisse Empörung eingesetzt hat in Österreich. Auch vielleicht dank der Person Marlene Engelhorn, die sagt, besteuert mich und das kann man alles kritisieren oder wie auch immer gutheißen, was sie da. Aber dass dieses Thema zum Beispiel eben gerade der Überreichen, wo man den Eindruck hat, dass egal was passiert, sie kommen mit allem durch. dass es da vielleicht eine, dass da irgendwas gebrochen ist. Ich meine, vielleicht habe ich das jetzt auch so stark im Kopf, weil ich gerade auf der Diagonale war, wo der Film Veni Vidi Vici gelaufen ist, wo so ein Investor einfach Leute abknallt und nicht zur Rechenschaft gezogen wird. Und es ja. Es ist natürlich eine Satire, aber in meinem Kopf und für viele auch im Publikum das gar nicht so satirisch wirkt, in Wahrheit.
Also es gibt einen Wiener Künstler, Michi Lukas, und der hat eine Arbeit 2020 gemacht, Too Late to Apologize. Und das sind sozusagen auf T-Shirts gedruckt, die Gesichter der 10 reichsten Frauen und Männer der Welt. Und tatsächlich glaube ich, dass so ein ungeheurer Reichtum, der bloß für die Launen und die unsinnigen Exzesse der Superreichen zur Verfügung stehen, ist möglicherweise das größte Verbrechen unserer Zeit. Also anstatt, dass man viele, unendlich viele nützliche Dinge tut, wird einfach Geld verschwendet, ja. So. Und für nichts rausgehauen. Und das ist jetzt auch nicht unbedingt eine neue Erkenntnis. Schon Jesus wird der Satz zugeschrieben, es geht eher ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher ins Paradies. Denselben Satz findet man auch im Islam oder, was sagt doch Bertolt Brecht. Was ist ein Dietrich, mit dem man ein Schloss aufsperrt, gegen eine Aktie? Was ist es für ein Verbrechen, eine Bank auszurauben im Vergleich zu dem, eine zu gründen? Und es weist schon darauf hin, dass starke Asymmetrien des Wohlstands ein explosives Potenzial haben.
Wann glaubst du? Oder wie groß muss die Asymmetrie sein, dass es zu dieser eben Explosion kommt? Oder sind wir nicht schon mittendrin?
Ich weiß nicht, ob auf den Sekundenzähler unserer Gegenwart zu schauen, ob das die richtige Frage an einen Philosophen ist. Ich glaube, das würde wahrscheinlich eine Soziologin besser beantworten können. In meinen Büchern habe ich dazu jetzt noch nichts gelesen. Ich kann aber schon eine Sache zum Beispiel sagen, dass es wahrscheinlich ein Buch gibt, What If Anything Can Justify Capitalism? Das ist von einem Autor, einem Philosophen namens Ben Paris. Und der stellt die Frage, was auf der Welt könnte eigentlich Kapitalismus rechtfertigen? Und er sagt dann, ein bedingungsloses Grundeinkommen. Er gilt sozusagen als Vater oder Vorfigur philosophischer Begründer. Weil von mir aus, ich kann damit leben, dass die Arbeitskraft ausgebeutet wird, dass manche Leute Milliardäre sind und andere Leute wahnsinnig arm sind und dass es echt nicht schön auf der Welt zuläuft. Wenn wenigstens durch alle diesen Fortschritt von Technologie und alle diesen Wohlstand wenigstens gewährleistet werde, dass niemand auf der Welt ein erniedrigtes, furchtbares Leben führt, sondern zumindest ein leben darf, ohne zu vegetieren, dann könnte ich sagen, okay, ich kann damit leben, dass es Superreiche gibt, weil ihre unsinnigen Launen interessieren mich ja eh nicht. Ich brauche keine 200 Meter Yacht, dann soll der das machen oder so, dass wenn wenigstens gewährleistet werde, dass die restliche Menschheit auch etwas davon hat, weil natürlich fällt der Reichtum nicht vom Himmel, sondern das schaffen natürlich arbeitende Menschen. Ja, aber die kriegen natürlich den Reichtum nicht zurück. Mhm. Oder es sind die Güter der Natur. Irgendwas wird abgebaut und die Leute, die das abbauen, die kommen halt mit verstrahlten Lungen, bleiben die dann halt so übrig. Es wäre also gut, wenn es sozusagen, dass die mehr zurückkriegen, ja, als bloß einen Hungerlohn. Dann könnte man sagen, okay, ich habe meinen Frieden mit dem Kapitalismus geschlossen, aber nicht mal das gibt's. Nicht mal das.
Okay, ich glaube, wir kommen langsam zum Ende unseres Gesprächs. Ich würde es gerne beenden mit einer absoluten Nerdfrage, weil die ich dir im Vorgespräch eh schon genannt hatte, damit das mal aufgeklärt ist. Und zwar diesen Hannah Arendt-Spruch, den wahrscheinlich ganz viele von sich bezeichnende Nonkonformistinnen und Konformisten an irgendeiner Wand hängen haben. Und zwar dieser Spruch, keiner hat das Recht zu gehorchen, nach Kant. Also kannst du diese mehr auflösen und erklären, was damit gemeint ist und warum das...
Ja, gerne. Ja,
als Erziehungsauftrag.
Ja, natürlich. Ich glaube, das ist von 1964, da gab es ein Interview und dann kam die Rede auf Adolf Eichmann, der ja der Mitorganisator, zentrale Figur der Shoah, der Vernichtung des europäischen Judentums oder dem Versuch desselben. Und der hat sich in dem Prozess, wo er angeklagt wurde, dann ein ernstes Immanuel Kant bezogen und er musste halt gehorchen und das war das allgemeine Gesetz. Und in diesem Zusammenhang hat Hannah Arendt klargestellt, dass man, es war womöglich aber schon bei Hannah Arendt ein Versprecher, weil dieser Satz ergibt ja nicht wirklich einen Sinn. Also wenn Eichmann sagt, ich hatte die Pflicht zu gehorchen, weil es ein allgemeines Gesetz, sagt dann Hannah Arendt in der Diskussion, man hat keine Pflicht zu gehorchen bei Kant. Also es ist jetzt eine Interpretation von mir, sie sagt aber, man hat nicht das Recht zu gehorchen bei Kant. Also letztlich geht es darum, dass im Bild von Kant, wie sie das so vertritt, ist der Mensch der Zweck aller Dinge und wir alle müssen so ein komisches Rechenspiel bekannt machen. Wir müssen alle so eine Art innere Gesetzgeber werden und überlegen, wenn aber jeder das tun würde, könnte das funktionieren? So. Und diese Frage hat er sich natürlich nicht gestellt. Und natürlich der kategorische Imperativ, wie er so handelt, steht so, dass die oberste Maxime deines Willens stets als Grundlage für die oberste Gesetzgebung gelten könne. Zumindest so ungefähr lautet der Satz. Das ist nur eine Formulierung. Eine andere Formulierung lautet ja, dass der Mensch stets der Zweck, alle sozusagen Zweck sein soll und nicht bloß ein Mittel. Das sind nur unterschiedliche Arten, es auszudrücken. Das gibt's dazwischen, finden 200 Seiten an Philosophie statt. Und natürlich war das auch nie bei Arnold Eichmann im Vordergrund, dass der Mensch der Zweck aller Dinge ist. Na, weil diese anderen, die sind ja dann plötzlich keine Menschen mehr. Die sind dann irgendwie Ungeziefer oder Läuse oder sind Probleme oder sonst etwas. Ich finde, nun, Das ist ja merkwürdig. Die Leute haben das falsch verstanden, aber Hannah Arendt hat sich womöglich selbst versprochen. Also das Kuddelmuddel. Also ich finde, mit Wittgenstein, den ich sonst nicht unbedingt zitiere, die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch. Also nein, ja, genau. Und das heißt, also wenn Menschen diesen Satz so verstehen wollen, ja, dann hat der auch eine reale Funktion. Der ermöglicht diesen Menschen, das auf die Brust zu heften. Es ist natürlich gut zu wissen, wo dieser Satz eigentlich herkommt. Und der ruft zur Widerspenstigkeit auf. Also, dass man sich nicht alles gefallen lassen darf, auch wenn es mit aller Autorität und Macht auf der Welt sozusagen daherkommt. Ich würde ergänzen, es gibt eben auch einen Unterschied zwischen Gehorsam. Gehorsam ist sozusagen über wem anderen gegenüber und Disziplin, das ist auch ein böses Wort, aber Disziplin ist potenziell, also dass man den womöglich den eigenen Gesetzen folgt, den eigenen Prinzipien, egal was das jetzt ist. Also Disziplin ist der Autonomie nahe, also der Selbstbestimmung, während Gehorsam eher so ist, man wem anderen, eine andere Macht oder ein dieser. Und bei Kant ist es aber schon auch die Logik, die Vernunft, die beherrscht uns jetzt. Also ich würde da schon auch noch sagen, man darf auch Kant nicht gehorchen.
Okay, das ist ein sehr schöner Abschluss, vor allem zu 300 Jahre Todestag Kant, Geburtstag Kant. Ich habe, also ja genau, das finde ich jetzt irgendwie einen sehr guten Abschluss. Ich danke dir sehr für dieses extrem spannende Gespräch und ich habe so viel gelernt und ich hoffe unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Und danke dir für deine Zeit und für auch die Leidenschaft, mit der du mir das alles erzählt hast. Ich fand's großartig, danke dir.
Meine große Freude und Ehre, danke, dass ich da sprechen durfte mit dir. Bis bald,
hoffentlich. Bis bald, merci. Das war's wieder mit Ganz offen gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet uns doch mit 5 Sternen auf euren Podcast-Apps. Merci und auf bald.
Missing Link.